Liebe Gemeinde, Freude steckt an, haben wir eben im Kinderlied gesungen. Aber Freude gehört nicht nur in ein Kinderlied. Wer die Kennzeichen der neutestamentlichen Gemeinde sucht, darf dieses Kennzeichen auf keinen Fall vergessen. Eine große, tiefe, überströmende Freude. Auch in der Apostelgeschichte stoßen wir immer wieder darauf und unser Predigtext heute landet genau auf diesem Freudentun. Wenn Sie mal hinschauen, Vers 52, da steht es ganz deutlich, die Jünger aber wurden erfüllt von Freude. Und da steht erfüllt, das heißt von oben bis unten voll mit Freude. Da steht nicht nur, dass sie mal ein bisschen gelächelt haben, sondern sie wurden durchdrungen von Freude. Das ist damit gemeint. Die Freude füllte sie aus. In seinem Feldzug gegen den christlichen Glauben, da behauptet ja der atheistische Philosoph Richard Dawkins, Land auf, Land ab, sinngemäß, ihr Christen, ihr könnt die Menschen nur schlecht reden. Ihr redet denen ein, dass sie sündig sind. Und ihr knickt die Gemüter. Ihr macht die Leute klein, damit sie offen werden für eure Botschaft. Ihr drückt die Leute nieder mit eurem Christentum und ihr macht ihnen das Leben sauer und grau. So etwa lautet die Message von Dawkins. Und so ähnlich klang das schon bei Friedrich Nietzsche, dem atheistischen Philosophen, der so sehr mit dem christlichen Glauben gerungen hat. Er konnte nicht ertragen, dass Gott uns auf unsere Verantwortung behaftet, auf unsere Schuld. Nietzsche lässt einmal sagen im Zarathustra, Gott kroch in meine schmutzigsten Winkel. Dieser neugierige, überzudringliche Gott, der musste sterben. Er sah immer mich an einen solchen Zeugen, da wollte ich Rache üben oder selbst nicht mehr leben. Der Mensch erträgt es nicht, dass ein solcher Zeuge lebt. Zitat Ende. Also Nietzsche sagt, wer mit Gott rechnet, der wird runtergedrückt. Und bei den Leuten in seinem Umfeld, die er für Christen hielt, da fand Nietzsche in der Tat auch viel Niedergedrücktes. Gut, vielleicht hat er sich das teilweise auch eingeredet, weil er es so sehen wollte. Und dann kam dieser berühmte Spruch, Erlöster müssten mir die Erlösten aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ach, wäre er doch den Christen von Antiochia in Pisidien begegnet. Dort im Bergland der heutigen Türkei. Die mussten viel ertragen, aber bei denen hieß es am Ende des Tages trotzdem, die Jünger aber, Vers 52, wurden erfüllt von Freude und Heiligen Geist. Ach, hätte Nietzsche doch die Christen in Samaria kennengelernt, von denen wenige Kapitel vorher in Apostelgeschichte 8, Vers 8 berichtet wird, dass sie eine ganze Stadt ansteckten mit ihrer Freude. Da heißt es, es entstand große Freude in dieser Stadt, als Folge davon, dass viele Menschen Christen wurden. Wäre Nietzsche doch denen begegnet. Und wenn er zu uns käme, was würde er bei uns finden? Ich würde ihn ja gerne mal hier einladen, alter Flughafen 18. Viele Christen wünschen sich das so sehr, echte, tiefe Freude. Und manche empfinden hier einen im wahrsten Sinne des Wortes traurigen Mangel. Und viele denken, wenn die Not nicht wäre, wenn es nicht so viel Widerstand gäbe, dann könnten wir wohl Freude haben. Dann könnten wir das wohl so erleben. Wenn es nicht das Problem gäbe und jenes Zipperlein und diesen Ärger. Aber schauen Sie mal, das war's ja in Antiochia gerade nicht. Die steckten ja äußerlich in massiven Schwierigkeiten. Die hatten eben gerade alles andere als Ruhe. Dort in Antiochia in Pisidien. Kaum hatten Paulus und Barnabas sie mit dem Evangelium bekannt gemacht. Kaum hatten die Apostel sie in die ersten Schritte des Glaubens eingeführt. Da brach schon der Sturm über sie herein. Verse 50 und 51. Die Juden hetzten die gottesfürchtigen vornehmen Frauen und die angesehensten Männer der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Das war die Situation. Die Gastprediger müssen das Feld räumen, als es gerade so richtig losgeht mit dem Aufbruch. Das ist die Not. Die Mutmacher ziehen weiter und sie müssen ihre neuen Glaubensgeschwister zurücklassen. Von wegen jetzt schön die Gemeinschaft genießen. Keine gute Voraussetzung für Jubelstimmung unter den Christen. Und trotzdem steht hier am Ende, die Jünger wurden erfüllt von Freude. Wie kann solche Freude wachsen? Kein Strohfeuer, kein kurzfristiges Auflockern von Emotionen, sondern Freude, die ansteckt und ausstrahlt und durchhält. Wie kann solche Freude wachsen? Das wollen wir heute Morgen bei unseren Mitchristen in Antiochia erfahren. Und das führt zu unserem Thema, das über diesem Bibeltext steht, den Sie in den Händen halten. Wie wird eine Gemeinde richtig froh? Wie wird eine Gemeinde richtig froh? Also auf nach Antiochia. Die Stadt hatten wir ja schon am letzten Sonntag kennengelernt. Die Namen gab es häufiger, weil Seleukos der Erste mehrere Städte, die er unterworfen hatte, nach seinem Vater Antiochos benannte. Und so gab es Antiochia in Syrien zum Beispiel. Das war die Heimatgemeinde von Paulus und Barnabas für diese erste Missionsreise. Und es gab eben auch dieses Antiochia in Pisidien im Bergland in Kleinasien, Gebiet der heutigen Türkei, wo wir uns jetzt aufhalten. Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise wollen hauptsächlich natürlich zu den Heiden und trotzdem haben sie sich ein Herz für ihre jüdischen Volksgenossen bewahrt. Das wird bei Paulus ja immer sehr deutlich. Und als der Sabbat kommt, gehen sie zunächst in die Synagoge, in die jüdische Gemeinde, werden dort auch sehr freundlich aufgenommen. Das muss man schon sagen, man lädt sie sogar ein Grußwort an die Gemeinde zu richten. Und Paulus nutzt die Gelegenheit, er ist dankbar für diese unverhoffte Sendezeit, die er da bekommt. Und er geht gleich auf sein zentrales Thema los, auf Jesus. Er will die Hörer ja mit Jesus bekannt machen. Das ist sein großes Ziel. Und darum verschwendet er keine lange Zeit mit Vorreden. Er setzt dort an, wo sich die Leute auskennen, nämlich im Alten Testament. Und er sagt, Leute, Gott hat unsere Väter erwählt, durch die Jahrhunderte hindurch. Und er hat unseren Vätern schon versprochen, dass er den Messias schicken wird. Und er hat sein Versprechen gehalten. Und er hat auch angekündigt, dass der Messias sogar auferstehen wird von den Toten. Und das alles ist mit Jesus geschehen. Jesus ist der Messias. Er ist gekommen. Und dieser Jesus, den wir predigen, der gehört in eure Historie. Der kommt aus eurer Geschichte. Das ist eigentlich euer Mann. Deswegen solltet ihr euch umso mehr für ihn öffnen. Aber dieser Jesus, der gehört nicht nur in eure Historie, sondern der gehört auch in euer Heute. Paulus hat gesagt in Vers 26, wir haben das letzte Mal gesehen, uns ist das Wort dieses Heils gesandt. Er will an unser Leben ran. Er will unsere Schuld vergeben. Er will unser Leben neu machen, weil er ja lebt. Jesus gehört nicht nur in eure Historie, Jesus gehört in euer Heute. Und dann hat er ihnen gezeigt, und das haben wir letztes Mal auch noch gesehen, Jesus gehört in euer Herz. Er will in eine persönliche Lebensverbindung mit jedem Einzelnen von euch eintreten. Und es ist möglich, diesem Jesus Christus persönlich zu begegnen, persönlich im Glauben in einer Verbindung zu ihm zu leben, weil er lebt und weil er den Tod besiegt hat. Das hatte Paulus dort gepredigt, das hatten wir letzten Sonntag gesehen und dann hat er am Ende seine Zuhörer vor eine klare Alternative gestellt. Entweder Jesus oder ihr werdet dem Gericht Gottes hilflos ausgeliefert sein. Ich will nicht drohen, aber ich muss euch von Gott her die Wahrheit sagen. An Jesus entscheidet sich die Geschichte jedes einzelnen Menschen. Jesus gehört in eure Historie, in euer Heute und er gehört in euer Herz. Und dann war die Predigt zu Ende. Und dort, wo unser Predigttext heute einsetzt, sehen wir, wie die Leute reagiert haben. Vers 42, aber als sie aus der Synagoge hinausgingen, das haben sie auf ihrem Zettel, da baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat nochmal von diesen Dingen reden sollten. Also eine Woche später. Vers 43, als die Gemeinde auseinanderging, also die jüdische Gemeinde dort, folgten viele Juden und gottesfürchtige Judengenossen dem Paulus und Barnabas. Diese sprachen mit ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Das ist interessant. Also die erste Reaktion ist durchaus wohlwollend. Leute, nächsten Samstag wollen wir nochmal weiter drüber nachdenken. Gebt uns eine Woche Zeit zum Nachdenken und dann reden wir nochmal. Das ist eine sehr respektable Haltung. Die wollten prüfen. Die haben das ernst genommen. Aber dann waren da auch andere, die wollten gar nicht mehr so lange warten, sondern die hatten sofort nach. Die haben den Paulus und den Barnabas sofort geschnappt nach der Veranstaltung, haben sich um sie geschart, haben sie gelöchert mit ihren Fragen. Und offensichtlich ist mancher von denen zum lebendigen Glauben gekommen. Juden steht hier und gottesfürchtige Proselyten. Das waren also echte Proselyten, die zur jüdischen Gemeinde dazugekommen waren, die sich hatten beschneiden lassen, die jetzt richtig dazugehört hatten. Heiden, die zu Juden geworden waren. Echte Proselyten. Das ist das Wort, was hier steht. Und Paulus und Barnabas nehmen sich Zeit und reden mit ihnen und erklären ihnen das Evangelium. Und dann horcht man auf. Denn hier steht dieser Satz, ist Ihnen das aufgefallen? Sie ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Was heißt das? Gnade ist das Schlüsselwort. Gnade, das war die Bruchstelle zum alten System der frommen Juden. Gnade, das war die Bruchstelle. Das heißt, ich verlasse mich alleine auf Gottes Vergebung, auf seinen Retter Jesus Christus. Und ich weiß und gebe zu, dass ich auch durch die frommsten Taten und besten religiösen Anstrengungen Gott nicht gnädig stimmen werde. Das war die Bruchstelle zwischen dem klassischen Judentum und der Botschaft des jüdischen Messias, Jesus. Und Paulus erlebt das, dass sie in dieser Gnade jetzt offensichtlich stehen, denn sonst könnten sie da drin nicht bleiben. Bleiben kann ich nur, wohin ich vorher gekommen bin. Und das heißt, offensichtlich hatten diese Leute sich schnell bekehrt. Die hatten sehr schnell begriffen, dass sie den Herrn Jesus wirklich als ihren Erlöser brauchen. So erstaunlich. Und Paulus und Barnabas unterweisen sie in den ersten Schritten des Glaubens und sagen, Leute, haltet treu an Jesus fest und lasst euch nicht mehr davon abbringen und wegziehen. Schnelle Bekehrungen offensichtlich. Und in der folgenden Woche dann spricht sich die Neuigkeit herum. Am kommenden Sabbat hat die jüdische Gemeinde unerwarteten Zulauf, volles Haus. War für die auch schön. Eigentlich am folgenden Sabbat steht hier, Vers 44, kam fast die ganze Stadt zusammen. Das ist so ein bisschen bildlich gesprochen von Lukas. Also wenn wir sagen, fast ganz Hannover war hier. So viel war los, ganz Hannover auf den Beinen. Da war es ganz Antiochia. Warum? Um das Wort Gottes zu hören. Das ist erstaunlich. Sie wollen das Wort Gottes hören. Wir würden sagen, sie haben Blut geleckt. Sie haben Geschmack dran bekommen. Sie sind wach geworden. Sie kapieren, da ist was zu holen. Für uns ganz persönlich. Und da kommt es bei den Verantwortlichen der Synagoge zu einem plötzlichen Stimmungsumschwung. Bis dahin waren sie sehr wohlwollend und ich glaube, jetzt bedauern sie schon, dass sie den Paulus überhaupt haben reden lassen. Hätten wir das Mann bloß nicht gemacht. Das war ein Fehler. Das steht im Vers 45, als aber die Juden, also die Leiter der Juden, die Menge sahen, die da kam, da wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte und lästerten. Paulus war wahrscheinlich genauso perplex wie wir heute, wenn wir das lesen. Was war passiert? Warum diese Kehrtwende? Die Erklärung steht hier, es war Neid. Es war schlichtweg Neid. Worauf? Das steht hier auch. Als die Juden die vielen Leute sahen. Ist menschlich verständlich. Durchaus. Sie selbst betreiben seit Jahren diese Synagoge und haben einige Leute auch aus ihrem Umfeld ja gewinnen können. Für den jüdischen Glauben. Durchaus. Einige Proselyten haben sie gemacht. Aber dann kommen diese Reiseprediger, allen voran dieser übereifrige Paulus da, der sein Grußwort gleich zu einer großen Glaubensansprache nutzt. dieser übereifrige Missionar, dieser Musterschüler, der meint wohl, dass er uns belehren kann, nur weil er bei Gamaliel studiert hat und eine gewisse Prominenz in der Szene besitzt. Und dann bequatscht er die Leute noch nach dem offiziellen Gottesdienst. Der gibt überhaupt keine Ruhe, immer von Jesus. Und noch über sein Grußwort hinaus. Und die Leute sind offensichtlich so, ja, angesprochen. Die finden den irgendwie interessant. Die sind gleich Feuer und Flamme. Die träumen fast die ganze Stadt zusammen. Und dann kommen die Leute auch noch. Hätten wir nicht gedacht. Wir hätten gedacht, in einer Woche kann viel passieren. Da läuft sich das tot. Da kommen die neuen Nachrichten. Da werden irgendwelche anderen Säue durchs Dorf getrieben. Da ist es schnell wieder vergessen. Aber so ist es nicht. Die wollen unbedingt den Paulus hören. Und jetzt hat er eine noch größere Bühne für sein Jesusgerede. Eine schlechte Entwicklung. Was wird er heute wieder vom Leder ziehen, wenn wir ihm nicht das Maul stopfen? Und überhaupt, wie verträgt sich das mit unseren sonstigen Dogmen, wenn die jetzt alle von Jesus schwärmen und behaupten, der Messias sei gekommen? Das ist gefährlich. Leute, es ist höchste Zeit, dass wir die Notbremse ziehen, und zwar heftig. Tja, und das tun sie dann auch. Vers 45. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Sie widersprachen, also sie beziehen Gegenposition. Das kann man ja noch machen. Man kann ja über Inhalte diskutieren. Aber das geht noch weiter. Hier steht, sie lästern. Sie höhnen. Wissen Sie, wenn die Argumente nicht mehr ausreichen, dann versucht man es eben mit Polemik. Mit Gemeinheiten. Mit Schmutz, den man wirft. Wie oft passiert das? Und als auch das nichts ausreicht, da zünden sie die nächste Stufe. Das sehen Sie in Vers 50. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen und vornehmen Frauen, die angesehensten Männer der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und trieben sie aus ihrem Gebiet. In den jüdischen Gemeinden, das weiß man aus den Quellen, da hielten sich oft so vornehme Damen auf. Die genossen wahrscheinlich diese kultivierte Atmosphäre dort, ein gewisses Bildungsniveau, was da geboten war, wo Gottes Wort im Alten Testament gelehrt wird. Da geht es auch immer irgendwie wie klug zu und interessant. Und da waren viele edlere Damen, die das anzog. Die vielleicht auch gefallen fanden an der Ethik des Judentums. Und die konnten dann wieder ihre Ehemänner beeinflussen. In Wirtschaft und Politik. So waren die Wege kurz. Und es gehörte nicht viel dazu, Paulus und Barnabas an den Pranger zu stellen und eine Verfolgungswelle gegen sie in Gang zu setzen. Die Synagoge nutzt diesen Hebel, sie tritt eine Verfolgung gegen die unbequemen Missionare los. Und trotzdem kann der ganze Ärger und Druck nicht verhindern, dass die Jünger am Ende des Tages von einer großen Freude erfüllt werden. Vers 52, das ist das Entscheidende hier, liebe Leute. Und damit haben wir schon die erste Antwort darauf, wie eine Gemeinde richtig froh wird. Und diese Antwort lautet, keine Angst vor Widerständen. Das ist das Erste. Keine Angst vor Widerständen. Das ist so erfrischend, wenn wir uns durch die Apostelgeschichte hindurcharbeiten. Und das machen wir jetzt schon ja seit etlichen Monaten. Und ich muss sagen, je länger, umso schöner ist es, sich da durchzuarbeiten. Und wir sehen, wie offen und schonungslos Lukas alles berichtet. Er schönt nichts. Er schont niemanden und man hat den Eindruck, hinter jeder nächsten Ecke lauert der nächste Konflikt, die nächste Schwierigkeit. Das ist wie bei einem spannenden Roman, nur die Realität ist immer noch viel spannender. So ist es hier. Aber der ganze Ärger und der ganze Mist kann den Zug der jungen Gemeinde nicht aufhalten und schon gar nicht zum Entgleisen bringen. Das ist das Schöne. Und deswegen macht es so Freude, das zu lesen. Und schauen Sie, in diesem Sinne geht die Apostelgeschichte bis heute weiter. Wenn auch unter veränderten Umständen. Natürlich ist vieles anders, viele Rahmenbedingungen. Und Gott handelt von seinen Methoden her auch manchmal auf etwas andere Weise. Aber der Widerspruch gegen Jesus, der ist nicht leiser geworden, sobald man mit seinem Namen missioniert. Das wissen wir doch. Der Widerspruch gegen Jesus ist nicht leiser geworden. Und die Lästerei gegen Jesus ist nicht vorsichtiger geworden. Wir müssen gar nicht weit sehen, wenn wir in manches gucken, was die sogenannte moderne Kunst mit Jesus gemacht hat. Wie sie ihn entblößt haben, entkleidet, am Kreuz aufgehängt. Und wie manchmal sogar solche Ausstellungen noch in Kirchen stattfinden konnten. Oder wenn Sie an diesen neuen Film über den Messias im Disneyland denken, diese Doku-Satire Religious. Religious. Das ist eine Kombination der Wörter Religion und Ridiculous. Ridiculous heißt lächerlich. Und so entsteht dieser Titel der Satire Religious. Da heißt es in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung in einer ersten Beschreibung: Glaube und Lächerlichkeit verschmelzen in Larry Charles Doku-Satire. Und dann kommt Jesus auch vor, sogar Jesus tritt vor die Kamera, einmal in Form eines puerto-ricanischen Sektengründers, der sich für eine Reinkarnation des Heilands hält und über ein Heer von 100.000 Gläubigen verfügt. Und ein anderes Mal tritt Jesus auf in Holy Land als die radikal-christliche Antwort auf Disneyland. Jesus gewissermaßen als eine Witzfigur, wo er in einem Passionsmusical im Stundentakt gekreuzigt wird. Das ist die aktuellste Variante, die man den Herrn Jesus lächerlich macht. Blasphemie, dieser Ausdruck steht dort übrigens im griechischen Text. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, stellt es die HAZ dann noch so dar, die Hannoversche Allgemeine Zeitung, dass diejenigen, das wird so andeutungsweise gesagt, dass diejenigen, die sich darüber aufregen, ja, das sind eigentlich die Fundamentalisten. So den anderen scheint es ja nicht so viel auszumachen. Das wird so durch die Blume gesagt. Und wer sich gegen die Blasphemie über Jesus, wer sich dagegen stellt, wer sich da echauffiert, wer es nicht einfach hinnimmt, der hat dann schon das Zeug zum Fundamentalisten. Es hat sich nicht viel geändert. Auch heute kann man die Christen mitunter von öffentlichen Plätzen fernhalten, wenn man nur ausreichend Stimmung gegen sie inszeniert. Nach den Protesten des AStA in Hannover über die Veranstaltung mit Professor Gitt hat uns die Universität die Räume für die nächsten Vorträge nicht mehr vermietet. Und trotz Nachfrage haben sie uns bis heute keine Begründung dafür genannt. Wir werden dranbleiben, wir werden weiterschreiben, wir werden das Gespräch suchen. Aber das ist die Situation. Und wenn Sie bedenken, wer sonst alles in die Uniräume hinein darf, wird dieser Befund noch erschreckender. Und da tut es natürlich besonders gut, hier bei Lukas diese Botschaft zu hören. Keine Angst vor Widerständen. Das ist so wichtig, wenn die Gemeinde froh werden will. Keine Angst vor Widerständen. Leute, nehmt die Sache nicht zu ernst. Nehmt sie nicht zu ernst. Ich habe ein Bild in meinem Arbeitszimmer. Das hat mir der Sohn des früheren Direktors der Berliner Stadtmission, Hans Dannenbaum, der Sohn geschenkt. Der Sohn ist inzwischen auch schon im fortgeschrittenen Alter, heißt Rolf Dannenbaum. Und als wir uns kennenlernten nach einiger Zeit, schenkte er mir ein Bild, das seit dem 01.01.1939, wie er schrieb, auf dem Schreibtisch seines Vaters stand. Und eine Kopie davon hat er mir geschickt, für ihren Schreibtisch zum täglichen Sehen. Und da sehen Sie Daniel. Daniel in der Löwengrube, wie der Daniel im Licht steht, wie er ganz gelassen nach draußen sieht, nach oben schaut, wie er wartet auf Gottes Hilfe und Rettung und wie die Löwen in einem respektvollen Abstand darauf achten, dem Daniel ja nicht zu nahe zu kommen. Er steht unter dem Schutz Gottes. Er schaut nach oben. Er steht dort sehr gelassen da. Und der Titel unter dem Bild auf dieser Postkarte vom Schreibtisch von Hans Dannenbaum lautet: Was gehen mich die Löwen an? Was gehen mich die Löwen an? Und sein Sohn hat gesagt, zum täglichen Ansehen. Und er hat mir diese Kopie geschenkt, die mir ungemein wertvoll ist. Keine Angst vor Widerständen, heißt das. Was gehen uns die Löwen an? Was geht uns der AStA an? Wir sollen schon begründet dagegen Stellung beziehen. Wir sollen uns strategisch nicht dümmer anstellen, als wir sind. Wir sollen genau die Situation beobachten und unsere Schritte strategisch klug überlegen. Das ist alles richtig. Aber wir sollen keine Angst vor Widerständen haben. Das ist eine große Botschaft, die uns Lukas hier mitteilt. Und so steht es ja auch im Psalm 34, Vers 6, die auf ihn sehen werden, strahlen vor Freude. Und ich möchte Sie ermutigen, mal den Psalm 36 heute zu lesen, vor allem diese Verse, die dem Vers 6 vorangehen. Da ist Widerstand um Widerstand, Ärger um Ärger, Not um Not geschildert. Genauso wie hier. Und dann heißt es in Vers 6, die auf ihn sehen, die auf den lebendigen Gott hoffen, die werden strahlen vor Freude. Und dann geht es weiter und ihr Angesicht soll nicht zu Schanden werden. In einer Übersetzung von Luther steht da, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Das heißt, sie sollen nicht beschämt werden, denn Gott beschützt sie. Das ist eine wunderbare Nachricht. Dieses Wort Gottes will uns heute Morgen eine große Gelassenheit schenken und will uns zurufen, Leute, habt keine Angst vor Widerständen. Auch nicht in eurem persönlichen Leben. Auch nicht, wenn es gegen die Gemeinde geht. Auch nicht, wenn man dein Christsein an deinem Arbeitsplatz angreift. Auch nicht, wenn du in deinem Mietshaus vielleicht von einer anderen Mietpartei immer schief angesehen wirst. Hab keine Angst vor Widerständen. Was gehen uns die Löwen an? Denn wir stehen auf der Seite des stärksten, allmächtigen Gottes. Und aus diesem ersten Grundsatz folgt dann fast zwangsläufig ein weiterer Grundsatz. Erstens also keine Angst vor Widerständen. Und der zweite Grundsatz lautet, kein Blatt vor den Mund. Kein Blatt vor den Mund. Schauen Sie, Vers 46. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen. Und Paulus sagt, euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Sie sprachen frei und offen, aber jetzt gehen wir auch zu den Heiden. Paulus hat nicht unbedacht drauf losgeredet. Gerade bei Paulus sehen wir immer wieder, dass er strategisch denkt und seine Worte und Themen sehr bewusst setzt. Es ist nicht besonders christlich, wenn man sich naiv und um Kopf und Kragen redet und in jeden Fettnapf reintritt, der gerade dasteht. Das ist nicht besonders christlich. Auch wenn es manchmal passiert. Also, Paulus hat nicht einfach drauf losgeredet. Aber wenn das Zeugnis der Wahrheit gefordert ist, Leute, dann dürfen wir nicht die Klappe halten. In dem griechischen Wort für frei steckt ein Ausdruck, der zugleich mit Freude zu tun hat. Paresia. Frei, freudig. Und das Wort steht auch hier. Sie redeten freudig. Sie redeten frei. Sie ließen sich nicht die Klappe verbieten. Sie ließen sich nicht einschüchtern. Kein Blatt vor den Mund. Das ist das Zweite. Wenn eine Gemeinde richtig froh werden soll, ist dieser zweite Grundsatz genauso wichtig. Kein Blatt vor den Mund. Und unsere stärkste Waffe, liebe Leute, wenn man das mal so militärisch ausdrücken will, ist das Wort. Nicht irgendein Wort, sondern Gottes Wort. Und so steht das hier. Schauen Sie mal. Und dieses Wort Gottes, das stellt Jesus in den Mittelpunkt. Und das zieht sich hier durch den ganzen Bericht. Nehmen Sie zu Hause mal einen Stift und unterstreichen das. Viermal kommt das in diesen wenigen Versen vor. Vers 44. Sie kamen, um das Wort Gottes zu hören. Vers 46. Euch musste das Wort Gottes gesagt werden. Dann Vers 48. Und sie priesen das Wort des Herrn. Und Vers 49. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Es geht immer um das Wort. Das ist interessant. Wenn ein gewisser Präses eines gewissen Gemeinschaftsverbandes damals schon gelebt hätte, dann hätte er dem Lukas, der das hier berichtet, wahrscheinlich Bibelkritik von rechts und das Propagieren einer Buchreligion vorgeworfen. So wäre es wahrscheinlich gelaufen. Er hätte gesagt, also Lukas, so kannst du doch nicht das schreiben, das Wort des Herrn breitet sich aus, Jesus breitet sich aus. Und sie haben doch nicht das Wort des Herrn, da diese Buchreligion verkündet, sondern sie haben Jesus verkündet. Kannst du nicht immer da vom Wort des Herrn und vom Mühen um das Wort und um die Bibel reden? Und ich höre förmlich, wie Lukas dem Herrn Präses geantwortet hätte, lieber Präses, begreifst du denn nicht, dass genau dort, wo der Herzschlag des Wortes Gottes zu hören ist, dass da Jesus und sein Evangelium im Mittelpunkt stehen. Begreifst du das denn nicht, lieber Präses? Dass wenn das Wort treu ausgerichtet wird, es immer zu Jesus hinführt. Und dass dort, wo man vom Wort weggeht und es nach und nach durch andere Dinge ersetzt, man früher oder später auch den wirklichen biblischen Jesus aus dem Blick verliert. Ich bin sicher, genau das hätte Lukas dem Präses gesagt. Je näher du am Wort bist, umso näher bist du bei Jesus. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Und darum schreibe ich das ganz bewusst, lieber Präses, so wahr ich Lukas heiße. Und ich schreibe es in Übereinstimmung mit meinem Lehrer Paulus. Der hat es genauso gesagt. Vers 49. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Und immer mehr Menschen fanden zu Jesus. Und darum, wenn eine Gemeinde richtig froh werden will, liebe Mitchristen, dann muss sie im besten Sinne wortlastig werden. Man sagt das ja manchmal über Filme, wenn da etwas wenig Action drin vorkommt. Naja, der Film war ziemlich dialoglastig. Das kann ein Lob sein oder eine Kritik. Wir müssen als Gemeinde wortlastig sein. Und dann werden wir eben nicht verstaubt sein und nicht langweilig und nicht leblos. Und wir werden nicht um uns selbst kreisen. Und wir werden Jesus ganz im Zentrum allen Interesses haben. Also, wortlastig müssen wir werden. Und dann wird immer enger unsere persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus sein. Und das ist das Dritte, umso näher werden wir dann auch an andere Menschen herankommen. Und das ist das dritte Prinzip, das Lukas uns hier ans Herz legt. Keine Angst vor Widerständen, kein Blatt vor den Mund. Und das Dritte, was wir hier finden, heißt keine falschen Schranken. Keine falschen Schranken. Jetzt wird's nochmal spannend. Obwohl Paulus und Barnabas ja ihre jüdische Tradition lieben und sich zu ihrer jüdischen Identität bekennen, lassen sie sich von den Meinungsführern der Synagoge nicht den Mund verbieten. Sie lassen sich nicht daran hindern, den Heiden das volle Evangelium auszurichten, das volle, ganze Evangelium. Und dann heißt es hier in Vers 46, Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen, euch Juden musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens. Ihr lehnt es ab. Siehe, so wenden wir uns jetzt zu den Heiden. Denn so hat es uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Also, was Paulus hier macht, das ist nicht die prinzipielle Abkehr von der Verkündigung unter Juden. Das nicht. Aber dort in Antiochien, da macht Paulus einen deutlichen Schnitt gegenüber der Synagoge. Müssen wir ganz klar sehen. Einen deutlichen Schnitt gegenüber der Synagoge. Nicht gegenüber allen Juden. Denn einige sind ja mit ihm gegangen. Einige haben sich ja der neu entstehenden christlichen Gemeinde angeschlossen. Und Paulus sagt, ja, das ist richtig, dass unser Volk Israel Gottes erster Ansprechpartner ist. Natürlich ist das so. Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Jesus kam zuerst zu den Juden. Er hat die Jünger zuerst in Matthäus 10 zu den Juden geschickt und gesagt, geht nicht auf die Straßen der Heiden, sondern geht zuerst zu euren jüdischen Mitgenossen. Das war Gottes Reihenfolge, das war Gottes Plan. So schreibt es Paulus auch übrigens in Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft, die da rettet, die Juden zuerst und dann auch die Heiden. Das ist also ein ganz klarer biblischer Grundsatz, den wir hier wiederfinden. Es geht erst zu den Juden, jawohl. Aber das ist keine Sackgasse, sagt Paulus, so herausgehoben unsere Stellung als Juden auch ist. Wir haben keinen Exklusivanspruch auf Rettung, sondern von Anfang an hat der Herr auch die Heiden mit im Blick gehabt. Als er Abraham beruft, gewissermaßen den Gründer des jüdischen Volkes, da sagt er, durch dich sollen die ganzen Heiden auch gesegnet werden. 1. Mose 12, Vers 3. Und die Propheten später, die haben das genauso gesehen. Schauen Sie, und dann zitiert Paulus hier in Vers 47 Jesaja, den alten Propheten aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Und was sagt Jesaja da? Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Und an der Stelle in Jesaja 49, da ist zunächst der Messias gemeint, der Gottesknecht, also Jesus selbst. Ich habe dich gesetzt, sagt Gott, dich, Jesus, damit durch dich auch die Heiden gerettet werden. Das ist hier damit gemeint. Aber Paulus kann das sehr wohl auf sich selbst auch beziehen. Denn Jesus hat ja uns, seine Jünger, er hat sie, er hat mich mit in diesen Auftrag hineingenommen, dass auch wir zu den Heiden gehen. Und dass auch wir als die Boten des Messias die Menschen in die Gemeinde des Messias hineinrufen. Und deswegen kann Paulus das auch auf uns beziehen. Ich habe dich gesetzt, dass du zu den Heiden gehst und mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Und das heißt, nur keine falschen Schranken. Auch den Heiden soll das Licht aufgehen. Auch die Heiden sollen begreifen, wie sehr Jesus sie lieb hat. Das hatte schon der alte Simeon gesehen. Wissen Sie, der im Tempel war, als das Jesus-Baby noch ganz klein war. Und als seine Mutter Maria und sein Pflegevater Josef das Jesus-Baby in den Tempel brachten. Und Simeon es auf den Arm nahm. Und voller Freude war und wusste, das ist der Retter Gottes. Und da hat Simeon auch diesen Vers zitiert. Können Sie nachlesen in Lukas 2, Vers 30 bis 32. Du bist ein Licht zu erleuchten die Heiden. Auch die Heiden von Hannover. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an den Propheten Maleachi bei unseren Bibeltagen. Da ist auch vom Licht die Rede, nämlich von der Sonne der Gerechtigkeit. In Maleachi 3, Vers 20, dieser wunderschöne Vers. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und wir hatten gesehen und das ausführlich gezeigt, dass mit dieser Sonne der Gerechtigkeit der Messias gemeint ist, Jesus. Das Licht für die Heiden, die Sonne der Gerechtigkeit. Und unter den Strahlen der Sonne von Jesus wird uns das Heil der Gerechtigkeit aufgehen, der Vergebung Gottes, der Liebe des Vaters, die er in unser Leben schenkt und mit der er uns rettet vor der ewigen Verdammnis und uns trägt durch jeden Tag. Und wissen Sie, was am Ende von Vers 20 in Maleachi 3 steht wieder? Die Freude. Da heißt es nämlich dann, und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Wie die Kälber, wenn sie losgelassen werden und begeistert sind, endlich sich wieder bewegen zu dürfen, jenseits der Stallengel. So werdet ihr euch freuen, weil Jesus, eure Sonne der Gerechtigkeit, Jesus, das Licht der Heiden, euer Herz erfüllt, eure Schuld vergibt, eure Sinnlosigkeit beseitigt, eure Verzweiflung tröstet und euer Leben auf ewig in Sicherheit bringt. Ihr werdet springen wie die Mastkälber, wenn euch die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht und ihr unter den Flügeln dieser Sonne, unter den Strahlen von Jesus, Heil und Rettung und Glück und Geborgenheit und ewiges Leben findet. Das ist die Zusage. Und das ist die Botschaft, die wir weitergeben sollen. Wo die Sonne des Herrn ist, da ist auch die Freude. Und dann steht das hier so, ich finde den Satz so herrlich. Als die Heiden das hörten, dass Jesus auch zu ihnen kommt, da steht, da wurden sie froh. Haben sie sich gedacht, naja gut, dann denken wir mal ein bisschen über Jesus nach. Das Thema werden wir auch noch irgendwie verhandeln. Kommt in die nächste Akte. Sondern hier steht, da wurden sie froh, sie begreifen. Hier kommt der heilige, lebendige Gott ganz persönlich auf uns zu und er holt uns ab und er macht sich so klein, dass er uns nahe ist und er rettet uns und er redet mit uns und er will uns bei sich haben. Liebe Gemeinde, wir müssen nicht die Schranke zwischen Juden und Heiden durchbrechen. Die ist in der Gemeinde Jesu längst offen. Aber ich will das hier sehr deutlich sagen. Manchmal lassen wir es zu, dass still und leise andere Schranken noch da sind. Auf bestimmte Menschen gehen wir nicht so gern zu. Die laden wir nicht so gern ein. Vielleicht, weil sie uns fremd sind. Vielleicht, weil sie zu unserem Stil nicht so ganz passen. Und da haben wir so ein bisschen höflichen Abstand. Verstehen Sie, wir können das Wort Heiden einfach übertragen mit Außenstehende oder Fremde. Keine falschen Schranken, ruft uns Lukas zu. Zu manchen bestehen vielleicht keine religiösen Schranken, aber kulturelle Schranken. Oder Schranken der Bildung. Oder Schranken, weil sie anders gekleidet sind. Oder weil sie eine schwierigere Vergangenheit haben. Weil sie uns irgendwie suspekt sind oder weil wir einfach nicht genug von ihnen wissen. Verstehen Sie, vielleicht können solche Schranken auch unter den bestmeinenden Christen errichtet werden, obwohl wir das gerade nicht wollen. Und da gibt uns Lukas hier diesen wichtigen Hinweis, dass er sagt, Leute, keine falschen Schranken. Auch uns will Lukas diesen Vers 47 richtig ins Herz schreiben. Auch uns hat der Herr geboten, was hier steht. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist, bis an die Enden der Erde. Bis in den finstersten Winkel deiner Altstadt. Bis in das letzte Quartier der Drogenabhängigen. Ich habe dich zum Licht gesetzt, dass du diese Grenzen, diese menschlichen Grenzen überwindest. Und ich bin so dankbar, dass zum Beispiel ein Ehepaar aus unserer Gemeinde ganz intensiv im Einsatz auch unter Drogenabhängigen ist, dass es diese Station gibt in der Innenstadt nahe vom Bahnhof, wo Menschen, die von sich aus nie über die Schwelle einer Gemeinde treten, abgeholt werden und wo man ihnen begegnet mit einer Tasse Kaffee in der Hand und mit dem Evangelium auf den Lippen und mit viel Liebe und Geduld. Und es ist der brennende Wunsch dieser Christen, dass sie diese Menschen, zu denen sie dann Kontakt gewinnen, hineinholen in die Gemeinde Jesu Christi. Dass sie Christen kennenlernen, dass sie das Evangelium in seiner ausführlichen Fassung, in seinem Reichtum kennenlernen, dass sie reingeholt werden, dass sie aufgenommen werden. Und da sind auch wir gefragt als Gemeinde, keine falschen Schranken zu errichten, auch nicht in unserem Herzen. Und zu fragen, Herr, bis an welches Ende sollen wir gehen mit deinem Evangelium, um Menschen für dich zu gewinnen? Wie viele Heiden, wie viele Außenstehende, wie viele Fremde werden bei uns froh, weil sie erfahren haben, dass der heilige Gott in seinem Sohn Jesus Christus auch zu ihnen kommt, weil sie begreifen, dass das Evangelium jeden meint. Das ist das Dritte. Und einen vierten Punkt, den will ich Ihnen am nächsten Sonntag, das heißt nach den Ostertagen, bringen, weil der noch so wichtig ist, dass er unser Zeitbudget etwas sprengen würde. Also ich verspreche Ihnen, es gibt in diesem Text noch einen vierten Punkt zu finden. Der hängt zusammen mit dieser erstaunlichen Aussage, dass alle diejenigen zum Glauben kamen, die Gott vorher dazu bestimmt hatte und dass die gläubig wurden. Also darüber reden wir nach Ostern, dann werden wir diesen Text abschließen. Aber ich möchte jetzt das zusammenfassen, was wir bis hierher gesagt haben. Es ist so erstaunlich, wie Gott in diese Gemeinde eingreift, wie er diese Gemeinde zur Freude führt, wie er sie an die Hand nimmt, wie er sie diese Lektion lehrt. Und wie es dann überhaupt nicht mehr schlimm ist, und das bitte ich Sie am Ende zu sehen, wie es dann überhaupt nicht mehr schlimm ist, dass die Gastprediger von den Feinden des Evangeliums vertrieben werden. Das ist dann gar nicht mehr schlimm. Und was steht hier? Paulus und Barnabas, sie schüttelten den Staub von ihren Füßen, Vers 51, zum Zeugnis gegen sie und gingen weiter nach Ikonion und haben dann eben dort weiter missioniert. Schauen Sie, das war eigentlich eine typisch jüdische Geste, mit der man den Staub einer heidnischen Stadt von den Füßen schüttelte. Und damit gab man diesen Heiden zu verstehen, liebe Leute, wir wollen uns nicht mit eurem Unglauben beschmutzen. Wir haben mit eurem Unglauben, mit eurem Aufstand gegen den heiligen Gott nichts zu tun. Das war der Inhalt dieser Geste. Und sie schüttelten den Staub von ihren Füßen. So, und was machen Paulus jetzt? Und das ist aufregend, liebe Leute. Paulus gebrauchen jetzt diese typisch jüdische Symbolik. Auch gegenüber den Juden und gegenüber den Heiden in Antiochia. Und was sagen sie damit? Damit sagen sie, wer Jesus verwirft, der steht auf der Seite des Unglaubens. Egal, ob er Jude ist oder Heide ist oder Moslem ist oder Buddhist ist oder was sonst. Wer Jesus verwirft, der steht auf der Seite des Unglaubens. Und deswegen schütteln wir den Staub dieser Stadt, auch den Staub der Synagoge von unseren Füßen. Weil es um Jesus geht und weil sich an Jesus die Geister scheiden und Heil und Unheil entscheidet. Und so hat es übrigens der Herr Jesus seinen Jüngern auch schon gesagt in Lukas 9. Er hat gesagt, wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht fort aus dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zu einem Zeugnis gegen sie. Und das haben sie genau gemacht. So machen sie es hier. Und was bleibt zurück? Zurück bleibt nein. Kein Verängstigter, kein Enttäuschter, kein vorsichtiger Haufen. Sondern was bleibt zurück? Es bleibt zurück eine lebendige Gemeinde, frisch bekehrter, offensiver Christen. Das bleibt zurück. Es bleibt zurück eine Gemeinde, die jetzt eben nicht in Klagen und Weltuntergangsstimmung und Selbstmitleid zerfließt, sondern es bleibt zurück eine Gemeinde, von der Lukas schlicht und einfach festhalten kann, sie wurden erfüllt von Freude und Heiligen Geist. Das bleibt zurück. Und damit ist am Ende auch klar, aus welcher Quelle diese Freude entsprungen ist, Tag für Tag. Die Quelle dieser Freude ist der Heilige Geist. Ganz einfach. Also die Quelle dieser Freude ist der dreieinige Gott selbst, der in unser Leben kommt durch seinen Heiligen Geist, wenn wir an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Das ist die Quelle der Freude. Und wenig später wird Paulus dann im Galaterbrief an diese Christen schreiben, in Galater 5, Vers 22, die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe. Und was kommt als zweites? Das ist eine Neuneraufzählung. Am Anfang kommt die Liebe, die Frucht des Geistes ist Liebe und der zweite Punkt ist Freude, richtig. Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Aber die Frucht des Geistes ist Freude. Freude, die aus der Dankbarkeit wächst. Freude, die aus der persönlichen Verbindung mit dem lebendigen Gott entsteht. Und diese Freude ist dort in Antiochia entstanden. Und das ist derselbe Heilige Geist, durch den der Herr Jesus auch unsere Gemeinde in Hannover gebaut hat. Das ist derselbe Heilige Geist, durch den der Herr Jesus auch unsere Gemeinde immer wieder stärken und prägen und erfüllen will. Und wir wissen das aus der Bibel, der Heilige Geist, das ist nicht so eine spezielle spirituelle Kraftausstattung, so eine undefinierbare religiöse Zusatzverstärkung. Das ist nicht der Heilige Geist, sondern der Heilige Geist, das ist die persönliche Nähe des Herrn Jesus, der gesagt hat, ihr werdet mich eine Weile nicht sehen, aber nach meiner Auferstehung und Himmelfahrt bin ich doch immer in Reichweite für euch, immer in Rufweite. Und ich schicke euch meinen Heiligen Geist, der wird unsichtbar bei euch sein. Er wird euch helfen, mein Wort zu verstehen. Und durch meinen Heiligen Geist bin ich ganz nahe bei euch. Und wenn du allein zu Hause in deinem Krankenzimmer liegst und nur noch über Handy mit der Außenwelt verbunden bist, dann bist du ganz anders und viel intensiver mit dem Herrn Jesus verbunden, weil er durch seinen Heiligen Geist bei dir ist. Das hat er versprochen. Wenn du ihm gehörst, dann ist er da. Der Heilige Geist ist die persönliche Lebensverbindung mit dem lebendigen Gott. So sagt es uns die Bibel. Und der Heilige Geist will uns immer mehr erfüllen. Er will uns immer mehr ausfüllen. Er will immer mehr unser ganzes Leben bestimmen, als Einzelne und als Gemeinde. Und darum ist hier auch immer vom Wort Gottes die Rede. Warum? Weil das Wort das Mittel ist, mit dem der Heilige Geist vorzugsweise wirkt. Und deswegen ist hier so viel vom Wort die Rede, weil dadurch der Heilige Geist wirkt. Und so führt Gott seine Gemeinde in die Freude. Das ist der Weg. Und so wird der Herr Jesus diese drei Haltungen, die in Antiochia da waren, und eine vierte, die wir demnächst uns noch angucken, auch bei uns wachsen lassen. Keine Angst vor Widerstände. Denken Sie immer an das Bild von Daniel. Was gehen mich die Löwen an? Keine Angst vor Widerständen. Und das Zweite, genauso wichtig, kein Blatt vor den Mund. Lasst uns nicht zu stummen Hunden werden. Lasst uns nicht feige abtauchen, solange wir noch öffentlich reden dürfen. Kein Blatt vor den Mund. Und dann das Dritte, keine falschen Schranken. Keine falschen Schranken. Und wenn mancher Mensch uns schwierig erscheint, und wenn wir bei manchen den Eindruck haben, der passt nicht so ganz und die ist ein bisschen seltsam, und wenn uns manches einfach fremd ist und uns vielleicht in unseren gewohnten Abläufen zu stören scheint, lasst uns darauf achten, dass wir keine falschen Schranken hochziehen. Es geht darum, dass das Evangelium des Herrn Jesus zu allen kommt, zu allen Heiden, und dass sie froh werden. Also, keine Angst vor Widerständen, kein Blatt vor den Mund, keine falschen Schranken und stattdessen Freude in vollen Zügen, weil Jesus Christus da ist und weil er unsere Gemeinde stark macht. Und ihm gehört dafür alle Ehre und aller Dank. Amen.